gestern im Alter von 71 Jahren gestorben. Ingo Jansen, RBB 24.
Die Welt verliere eine Frau, deren Leben und Wirken untrennbar mit der Idee von gelebter Solidarität verbunden war, so die Stiftung. Mit ihrer unerschütterlichen Hingabe habe sie das Leben der Ärmsten verändert. De la Torre wurde 1954 in Peru geboren. Sie war Fachärztin für Kinderchirurgie, promovierte an der Berliner Charité und fing in den 1990er Jahren an, am Berliner Ostbahnhof obdachlose Menschen zu behandeln. Dafür wurde sie 1997 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. 2006 eröffnete sie das Gesundheitszentrum für Obdachlose in der Pflugstraße in Berlin-Mitte. Es dient als Anlaufstelle für medizinische Hilfe, bietet aber auch psychologische, soziale und rechtliche Unterstützung an. De la Torre definierte Obdachlosigkeit als soziale Krankheit und medizinische Hilfe als Menschenrecht.
Polens proeuropäischer Ministerpräsident Tusk hat angekündigt, im kommenden Monat das Kabinett umzubilden. Es werde neue Gesichter geben, sagte er in seiner Regierungserklärung, kurz vor einer Vertrauensabstimmung im Parlament. Tusk hatte die Abstimmung nach der Niederlage seines Lagers bei der Präsidentenwahl am 1. Juni angesetzt. Dabei hatte der rechtskonservative Kandidat Nawrocki gewonnen, der von der oppositionellen PiS-Partei unterstützt wurde. Der könnte zentrale Vorhaben von Tusks Mitte-Links-Regierung blockieren. Die USA haben sich in den Handelsgesprächen mit China grundsätzlich auf ein Abkommen geeinigt. Das gab US-Präsident Trump in Washington bekannt. Demnach sei Peking bereit, seltene Erden und Magnete an die USA zu liefern. Die Zölle auf chinesische Waren sollen laut der Vereinbarung auf 55% steigen. Ursprünglich war ein deutlich höherer Prozentsatz im Gespräch. Das Abkommen sieht außerdem vor, dass chinesische Studenten weiter die Möglichkeit erhalten, an Universitäten und Hochschulen in den USA zu studieren. Die formelle Zustimmung durch ihn selbst und Chinas Staatschef Xi stehe allerdings noch aus, schrieb Trump online. Russland hat die Leichen von mehr als 1200 gefallenen Soldaten an die Ukraine übergeben. Das hat die Regierung in Moskau bestätigt. Die Übergabe war bei dem Treffen zwischen Russland und der Ukraine Anfang des Monats in Istanbul vereinbart worden. Es gab zunächst Unstimmigkeiten über den Zeitpunkt. Nach Angaben eines Kreml-Beraters hat auch die Ukraine ihrerseits die Leichen von 27 russischen Soldaten übergeben. In der SPD gibt es eine kontroverse Debatte um ein sogenanntes Manifest prominenter Parteimitglieder. Es handle sich lediglich um einen Debattenbeitrag kurz vor dem Parteitag, heißt es in einer ersten Reaktion gegenüber der ARD. Der außenpolitische Sprecher der SPD, Armetovic, sprach von einem fragwürdigen Papier. Es sei weder Beschlusslage, noch werde es eine Mehrheit finden. In dem Manifest fordern unter anderem Ex-Fraktionschef Mützenich und Ex-Parteichef Walter Borjans eine Kursänderung in der Russlandpolitik. Sie empfehlen eine Entspannung der Beziehungen zu Moskau und kritisieren außerdem das Hochrüsten des Militärs. Der Zustand der deutschen Wälder ist unverändert besorgniserregend. 4 von 5 Bäumen weisen Schäden auf. Das geht aus der Datenerhebung hervor, die heute in Berlin vorgestellt wurde. Aus dem Hauptstadtstudio Nicole Markwald.
Zwar war die Witterung im vergangenen Jahr günstiger als in den Vorjahren. Doch die Wälder stehen nach wie vor unter Dauerstress. So Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer in der Waldzustandserhebung 2024. Dürre, Hitze und Schädlinge setzen weit verbreiteten Baumarten wie Fichten, Kiefern, Buchen und Eichen zu. So bleibt die sogenannte Kronenverlichtung, also der sichtbare Nadel- oder Blattverlust der Baumkrone, auf einem nahezu unverändert hohen Niveau. Laut Erhebung hat zum Beispiel die Hälfte aller Eichen eine deutliche Kronenverlichtung. Grund sind unter anderem der Befall mit Pilzen wie Mehltau und Fraßschäden durch Insekten.
Wieder ist ein Häftling der Justizvollzugsanstalt Berlin-Tegel nicht von seinem Ausgang zurückgekehrt. Wie die Justizverwaltung dem RBB bestätigte, handelt es sich um einen 39-jährigen Mann. Er war wegen 2 Raubtaten zu 5 Jahren Haft verurteilt worden. Er habe seit 10 Monaten eine Erlaubnis für unbegleitete Ausgänge. Insgesamt habe er 93 davon ohne Probleme absolviert. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag zunehmend freundlich mit lockeren Quellwolken und zum Abend dann verbreitet sonnig. Aktuell in Berlin-Steglitz 17 Grad, in Marzahn 19, in Welzow 16 und in Fürstenwalde-Spree 21. Morgen sonnig und trocken bei 21 bis 25 Grad. Die Zeit 16.05 Uhr.
Radio 3 am Nachmittag. Mit Ulrike Jährling.
Schön, dass Sie auch da sind. Wir sprechen hier gleich über ein noch ziemlich junges Dokumentarfilm- und Medienfestival. Heute Abend geht's los an vielen Orten der Stadt.
Pra sempre não, pra todos não, não quero ver nem mais sentir. Cabe a razão de cada ter sua visão. Sem contenção, só na emoção, pra ser feliz sem resistir. De puro não, pra explicar essa tua intenção. Mas sem contenção, te... Emoção sem contenção, sem contenção, sem contenção de emoção sem contenção, sem contenção. Pra sempre não, pra todos não, não quero ver nem mais sentir. Cabe a razão de cada ter sua visão. Só com a canção, sem coração, contendo o tempo sem sentir. Sendo uma pura ilusão, só viver de emoção. Mas sem contenção de emoção. Sem contenção, sem contenção, sem contenção de emoção. Cabe a razão de cada ter sua visão. Só com a canção, sem coração, mordendo o tempo sem sentir. Sendo uma pura ilusão, só viver de emoção. Mas sem contenção de emoção. Sem contenção, sem contenção.
Wow, Gilberto, habe ich ja schon immer geliebt und mich sehr gefreut, als im Jahr 2000 die Tochter auf der Bildfläche erschien. Bebel Gilberto, eben haben wir sie gehört.
Radio 3 vom RBB.
Die Dokumentale geht ins zweite Jahr. Das internationale Dokumentarfilm- und Medienfestival. An 18 Orten in Berlin wird das stattfinden. In vielen Kiezkinos natürlich, aber zum Beispiel auch im Zeiss Großplanetarium, in der Skatehalle auf dem RAW-Gelände und in den Ateliergardens in Tempelhof. Herzstück des Festivals sind 40 Dokumentarfilme, 20 Deutschlandpremieren darunter. Heute Abend ist Eröffnung und bei mir ist jetzt die Festivalleiterin Anna Ramskogler-Witt. Herzlich willkommen auf Radio 3.
Vielen Dank für die Einladung.
Zentrum der Dokumentale sind die eben erwähnten Ateliergardens am Rand des Tempelhofer Feldes liegen die. Das ist ein besonderer Ort, den müssen Sie erklären.
Die Ateliergardens sind Berlins ältestes Filmstudio. Es werden bis heute dort Filme gedreht. Es ist aber auch ein Ort des zivilen Geschehens. Es sind Büro dort. Es finden Veranstaltungen dort statt. Und wir haben das große Glück. Wir haben zwei alte Tonfilmstudios, in denen wir Kinos eingebaut haben, und zwei alte Filmbauarbeiterhallen, in denen weitere Veranstaltungen stattfinden. Unter anderem zeigen wir dort die VR-Stücke und zwei Fotoausstellungen. Und dann gibt es zusätzlich noch die Dachterrasse mit Blick übers Tempelhofer Feld auf den Fernsehturm.
ein geeigneter Ort. Sie zeigen ja zur Eröffnung und bis Samstag dann die Performance Glanz und Widerstand von der Berlin Ballet Company. Das soll eine immersive Erkundung sein, also dieses tiefe Eintauchen mit verschiedenen Medien und Reizen, inspiriert vom Mythos Marlene Dietrich. Passt das jetzt vor allem zum Ort oder auch sehr zum Festival?
Es passt zum Ort, weil man Lene Dietrich natürlich dort gedreht hat. Es ist uns gemeinsam mit der Berlin Ballet Company dort eingefallen, etwas gemeinsam zu machen, etwas gemeinsam zu entwickeln. Es passt zum Festival, weil sie sich sehr stark auf ihre Autobiografie oder auf ihre Gedanken, auf die Nachtgedanken beziehen und auf Maximilian Schells Dokumentarfilm, der 1984 für den Oscar nominiert war, Marlene. Daher kommt die Inspiration, insofern passt es für uns zu einem nicht-fiktionalen Festival und auch aus dem Grund, weil wir Experimenten gegenüber offen sein wollen.
Sie sagen ja immer medienübergreifendes dokumentarisches Erzählen, darum soll es gehen, das erleben wir in dieser Performance?
Das erleben wir in der Performance, es ist eine Mischung aus klassischem Ballett, Filmausschnitten, Lesungen, Musik und es lädt ein, durch die Räume zu streifen und sie zu erkunden, gemeinsam mit den Tänzerinnen.
Heißt aber auch, es ist noch ein Rechercheprojekt. Es ist also noch nicht fertig.
Genau. Das Projekt ist tatsächlich im Entstehen. Die Berlin Ballet Company hat vor, ich glaube, 8 Jahren zum ersten Mal an Marlene Dietrich gearbeitet mit einem kurzen 20-minütigen Stück. Und jetzt gehen sie weiter und erkunden die Geschichte weiter, sagen aber, die Performance, die wir heute Abend zum ersten Mal sehen werden, ich auch in ihrer vollen Länge zum ersten Mal, das ist sehr aufregend, ist noch nicht abgeschlossen. Die geht weiter, es darf sich weiterentwickeln, es dürfen Teile dazukommen, wegfallen. Es ist tatsächlich ein Entstehungsprozess.
Kommen wir mal zum Filmprogramm der Dokumentale. Morgen Abend 20 Uhr im Hauptprogramm zum Beispiel der bulgarisch-georgische Film Nine Month Contract. Da geht es um eine Frau, die ihren Körper hergibt für eine Leihmutterschaft. 14.000 US-Dollar bekommt sie dafür. Ja, ein globalisierungskritisches Sozialdrama. Also ist das ein durchaus typischer Stoff fürs Festival?
Typische Stoffe gibt es bei uns nicht. Und das ist, glaube ich, das Tricky, wie man uns erklärt. Wir versuchen, das ganze Spektrum der Realität zu zeigen. Dazu gehören sozialkritische Filme, dazu gehören auch Filme über Kriege und Konflikte. Aber genauso gehört zu uns zur Realität schöne Geschichten, Familiengeschichten, Geschichten über Musik und Kultur. Es ist wirklich ein breites Programm, sodass wir versuchen, für jeden da draußen einen Film zu finden, wo er sagt so, das möchte ich sehen, das lockt mich ins Kino, das zieht mich vor die große Leinwand.
Wir locken Sie hier gleich noch ein bisschen mehr an. Wir sprechen gleich weiter hier auf Radio 3 über die zweite Dokumentale, die heute Abend in Berlin-Tempelhof eröffnet. Aber vorher gibt es eine Runde Musik. Get up and get it. Dead Funk sind das hier. Und das Saxophon, das kommt von Rainer Witzel.
Thank you.
Ja, wenn Musiker Spaß zusammen haben. Der Saxophonist hier ist Rainer Witzel und seine Truppe ist Dead Funk. Und bei mir ist immer noch Anna Ramskugler-Witt, die Festivalleiterin der Dokumentale, die heute Abend eröffnet. Wir schauen nochmal aufs Filmprogramm. Am Freitag zum Beispiel läuft Little Syria im Wettbewerb über drei syrische Geflüchtete in Berlin. Während des Drehs wurde ja Assad in Syrien gestürzt. Also da fließt Bewegendes mit ein. Sie sagten schon, Typisches gibt es nicht, aber es sind schon harte Themen, die die Dokumentale zeigt.
Unsere Realität wird aktuell durch harte Themen geprägt, ist zumindest mein persönlicher Eindruck. Ich glaube trotzdem, dass man sich nicht unterkriegen lassen darf und nur darauf fokussieren darf, sondern auch darüber hinwegblicken muss. Bei Little Syria ist übrigens ein Berliner Team, das auch komplett zu beiden Vorführungen da sein wird, worauf wir uns sehr freuen und auch nochmal den Film danach durch einen Q&A kontextualisieren wird. Auch der Film, so schwer das Thema ist, es geht auch um Folter unter dem Assad-Regime, hat seine positiven und schönen Momente und seine hoffnungsvollen Ausblicke.
Ja. Q&A heißt Frage und Antwort, ein Publikumsgespräch. Also ein Dialog ist immer wohltuend nach so starken Eindrücken. Auch außerhalb des Filmprogramms ist ja jede Menge angekündigt. Ja, die Dokumentale ist eben ein Medienfestival, nicht nur ein Filmfestival. Es gibt auch Live-Podcasts, Sachbücher, Videokunst, wie schon gehört, Tanz, Fotografie. Wie stemmen Sie das alles? Und vor allem, könnte das nicht auch ein bisschen zu viel auf einmal sein?
Man kann definitiv denken, es ist zu viel. Wir hatten letztes Jahr die erste Ausgabe und haben dabei gesehen, dass gerade dieser Medienmix bei unserem Publikum sehr gut ankommt. Dass das eine Medium, der Film, dann das Interesse an der Virtual Reality lockt oder dass man durch ein Sachbuch herangeführt wird an ein Thema und dann tiefer durch den Film in das Thema nochmal eintaucht auf einer visuellen Ebene. Wir merken, dass wir selbst teilweise in der Erklärung der Vielfalt an unsere Grenzen kommen und da die nächsten Jahre hoffentlich noch viel dran trainieren dürfen, indem wir weitere schöne Programme aufstellen dürfen.
Wenn es da heißt Live-Podcast, was stelle ich mir vor? Dann Live-Podcast zum eben gesehenen Film?
Zum Teil. Also wir haben versucht, die Podcasts mit den Filmen oder Büchern oder den Themen der Filmen und Bücher zu verbinden. Das beste Beispiel ist vielleicht, wir haben den Lila Podcast, einen der größten feministischen Podcasts in Berlin, live bei uns vor Ort. Die Moderatorin kommt zu uns und spricht im Anschluss, also im Kontext des Films Nine Months Contract, gemeinsam mit einer Expertin über das Thema Leihmutterschaft. Man kann diesen Podcast im Nachhinein online hören beim Lila Podcast. Oder aber sich mit reinsetzen, direkt vor Ort zuhören und in Anschluss des Podcasts selbst noch die Gelegenheit nutzen, Fragen zu stellen.
So ein feministischer roter Faden zieht sich auch ein bisschen durch. Eva Behringer wird lesen, Unversehrt, Frauen und Schmerz, auch ein starkes Buch. Also das sind Themen, die mich jetzt schon mal locken. Es gibt ja einen Festivalpass für 85 Euro. Es gibt Einzeltickets für 10 Euro, Familienpass und so weiter. Bekommen Sie damit das Festival finanziert? Das ist ja noch auch neu, muss angenommen werden.
Genau, die Tickets spielen eine wesentliche Rolle in unserer Finanzierung. Wir haben das große Glück, dass wir bereits zum zweiten Mal durch das Medienboard Berlin-Brandenburg gefördert werden, sowohl für den Festivalteil als auch substanziell für unser Fachprogramm, was wunderschön ist und uns erlaubt, auch in diese Breite zu gehen.
Es soll auf dem Festival, das habe ich gelesen, auch um Kollektiv Care gehen in der dokumentarischen Arbeit. Das fand ich großartig. Also um das Überleben im kreativen Prekariat. Eine ganz spannende Überschrift. Sind wir da aber eher beim Branchentreff oder holen Sie da auch das Publikum mit rein?
Wir haben es dadurch, dass wir dieses Jahr das erste Wochenende komplett in die Ateliergans geholt haben, haben wir es geöffnet für ein Publikum. Also wir haben ein Fachprogramm, das sich vorwiegend an Dokumentarfilmschaffende richtet, aber auch an Sachbuchautorinnen und VR-Produzentinnen. Ich suche da immer noch nach dem richtigen Wort. Aber wir laden auch das Publikum ein, daran teilzunehmen, weil es gibt definitiv Dinge, die auch für jemanden, der nicht unbedingt im Dokumentarfilm arbeitet, sondern vielleicht in einer NGO oder in einem sozialen Beruf spannend und von Interesse sein können.
Nennen wir vielleicht noch einen Magnet für die Publikumsseite, für die Konsumierende tatsächlich, die Fotoausstellung mit den Arbeiten von Donata Wenders oder Anders Handwerk. Wollen Sie noch einen Satz dazu sagen?
Das ist einer dieser schönen, positiven Momente, die wir haben. Donata Wenders wird auch morgen Abend vor Ort sein für ein Artist-Gespräch, also für ein Künstlerinnengespräch. Alle sind sehr herzlich eingeladen zu kommen. Wir haben morgen Abend auch noch ein zweites Künstlerinnengespräch. Die beiden schließen aneinander an von der zweiten Ausstellung, die heißt Light, über die Studierendenproteste in Serbien. Das heißt, man kann zweimal mit den Schaffenden der Fotos sprechen und sie nachher auf sich wirken lassen. Wobei es bei Donata Wenders ist es eine Videoarbeit aus Fotos entstanden.
Genau, Porträts von, ja, von arbeitenden Frauen.
Also vielleicht kurz zur Kontextualisierung. Wir haben in einer alten Holzwerkstätte eine große Leinwand aufgebaut mit roughen Holzstämmen davor liegend, auf die man sich sitzen kann. Und dann hat sie wunderschön poetisch Menschen einfach bei ihrer handwerklichen Arbeit porträtiert, ohne großen Kommentar.
Oder anders, Handwerk. Und dann gibt es noch lauter die Lounges in der Stadt, wo die Musik auch noch ins Spiel kommt. Wir haben hier keine Zeit mehr, aber das ganze Programm der zweiten Dokumentale, die auch wirklich publikumswirksam und unterhaltsam auch ist, das finden Sie im Netz unter dokumentale.de. Heute Abend ist Eröffnung. Bis zum 22. Juni wird das Festival gehen. Und einen Ausblick gegeben hat uns hier auf Radio 3 die Festivalleiterin Anna Ramskogler-Witt. Vielen Dank Ihnen für den Besuch.
Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ja, und wenn ein Intro derartig spannend ist, dann könnte es von Sting sein, der sich ja damals in den 80ern von The Police gelöst hat. Hier ist eine Solonummer, Nothing Like the Sun. We'll be right back. einer, der sich mit viel Vergnügen die ungeraden Takte bzw. auch krassen Taktwechsel in der Popmusik traute. Ja, und das taten ja nicht viele. Sting war das hier mit Musik von 1987, die immer noch einfach gut ist. Und dermaßen pünktlich haben wir uns rangezupft an die 16.30 Uhr Marke.
Radio 3, Kultur kompakt.
Frauke Thiele ist wieder im Studio. Der Deutsche Museumsbund, der lädt ja aktuell Kulturpolitikerinnen und Politiker ein, bitte doch mal gründlich hinter die Kulissen zu schauen, hinter die Kulissen eines Museumsbetriebes.
Ja, und den Anfang macht die sächsische Kulturministerin. Sie ist auch in diesem Jahr die Präsidentin der Kulturministerkonferenz. Darum darf sie anfangen. Sie wird in gut einer Woche im Industriemuseum Chemnitz mitarbeiten, also Objekte säubern, zum Beispiel eine Ausstellung, helfen vorzubereiten, nicht allein natürlich, und mit Schülerinnen arbeiten. Ziel dieser Aktion ist es, dass politische Entscheiderinnen und Entscheider besser verstehen, was zur Museumsarbeit so alles dazugehört. So hat es die Geschäftsführerin des Deutschen Museumsbundes erklärt, damit sie eben besser verstehen, sich mehr austauschen und informierte Entscheidungen treffen. Künftig soll darum Politik regelmäßig auf Praxis treffen. Wäre vielleicht für andere Kulturbereiche auch mal ganz gut.
Absolut beispielhaft. Wir schauen über den großen Teich. Die Proteste in Kalifornien, vor allem in Los Angeles, gegen eben das rigide Vorgehen der Einwanderungs- und Grenzschutztruppen ICE und gegen den Einsatz auch von Nationalgarde und Marines gegen die Protestierenden, sind ja vielfach kritisiert worden.
Ja, zum Beispiel hat die Musik Filmkritikerin Doci bei der Verleihung der BET Awards, der Black Entertainment Awards in Los Angeles am Wochenende, klar für die Protestierenden Partei ergriffen. Die rücksichtslosen Angriffe gegen die Menschen auf den Straßen würden für Angst und Chaos in den Communities sorgen. Trump nutze das Militär, um Protest zu unterdrücken.
I do want to address what's happening right now outside of the building. There are ruthless attacks that are creating fear and chaos in our communities in the name of law and order. Trump is using military forces to stop a protest. And I want y'all to consider what kind of government it appears to be when every time we exercise our democratic right to protest, the military is deployed against us. What type of government is that?
Ja, was sei das für eine Regierung, so die Rapperin Doci, die das Militär gegen die einsetzt, die ihre demokratischen Rechte wahrnehmen. Die Musikerin war eben an dem Abend als beste weibliche Hip-Hopperin für ihren Song Anxiety ausgezeichnet worden. Ein Song, der im Zusammenhang mit den aktuellen Auseinandersetzungen in den USA natürlich eine ganz neue politische Dimension bekommen. Da geht es eigentlich um persönliche Ängste, aber jetzt kann man das eigentlich hören als gesellschaftliche Angststimmung. Ja, inzwischen gibt es auch in anderen amerikanischen Städten Proteste gegen das rigide Vorgehen der ICE-Truppen.
Und jetzt fliegen wir zurück hier nach Berlin. Was ganz Schönes zum Mitmachen für alle unsere Radio 3 Hörerinnen und Hörer. Es geht um unsere Aktion Berlin Sounds. Die Frage, wie klingt unsere Stadt? Welchen Klang und welchen Geräusch verbinden Sie denn mit Berlin, fragen wir. Ich frage mal dich, Frauke, deinen Klang?
Ja, gibt so unterschiedliche Hinterhofgeräusche, U-Bahn-Geräusche oder jetzt vom Wochenende habe ich im Ohr auf der Dachterrasse vom Humboldt-Forum mit Berlin Besuch, habe ich das erlebt. Immer wieder gehe ich da gerne hoch.
Hast du direkt Folgendes aufgenommen?
Habe ich direkt aufgenommen.
So soll man es machen.
Aber nicht für... Ja, das ist eine Soundinstallation direkt unter der Kuppel mit Kreuz, die eine Geschichte aus der Igbo-Kultur in Nigeria erzählt, bei der es eben um die Zerstörung dieser Kultur durch die christlichen Missionare geht. Das kann man aber auch einfach nur hören, ohne das alles zu wissen. Also das steht dort alles in kleinem Text oder mit QR-Code kann man das lesen. Man kann aber auch einfach nur den Blick auf Berlin genießen und das hören. Das ist einfach magisch, finde ich.
Würde bei dieser Aufnahme jetzt auch rechtemäßig irgendwie ein bisschen schwierig werden. Wir fragen Sie aber vor allem, was ist Ihr Berlin Sound. Du schüttelst den Kopf, Frauke. Na, wir suchen ja ihre Klänge. Vielleicht ist es die Baustelle, die Straßenbahn. Ansonsten haben wir natürlich Musikstadt Berlin bis zum 25. Juli ein großes Festival hier, RBB-weit. Wir feiern mit Konzerten, mit Podcasts, mit vielen Veranstaltungen. Das Fernsehen macht mit, das Radio. Aber wir müssen sagen, Berlin klingt auf viele Weisen schön und Sie sollen auch mitlauschen.
Ja, wir sind gespannt, was Sie an Klängen mit Berlin verbinden, welche Geräusche, welche Musiken, welche Klänge eben. Und die wollen wir gerne, dass Sie die sammeln für uns und uns schicken.
Ja, wie das geht, das erfahren Sie auf unserer Homepage radio3.de. Da gibt es wirklich ein wunderbares Video, da kann man ganz wunderbar ablesen, wie es geht. Ist wirklich nicht schwierig, wie ein Audio machen, wie es hochladen. Und es gibt da auch schon ein paar Sounds. Die Nachtigall zwitschert, der Regen tropft auf den Hinterhof. Man läuft durch die Wilmersdorfer Straße. Lassen Sie sich inspirieren. Machen Sie gerne mit.
Kultur kompakt. Auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Der gute Salon. Der Salon von Petra Gute. Im Studio 14. Der RBB Dachlounge. Dort oben befragt die RBB Kulturjournalistin Kulturmenschen aus Berlin und Brandenburg. Dieses Mal die Kulturmanagerin Andrea Zietschmann. Sie leitet seit 8 Jahren die Geschicke der Berliner Philharmoniker. Als Intendantin der Stiftung Berliner Philharmoniker. Wofür sie die Phillies am meisten bewundert und was sie aus jedem einzelnen Konzertabend heraushört, das und noch viel mehr wird sie erzählen. An ihrer Seite zu Gast der Geiger Philipp Bohnen. Philharmoniker seit 17 Jahren. Der Gute Salon mit Petra Gute am 18. Juni. Sie möchten dabei sein? Es kostet Sie nur eine Anmeldung auf radio3.de. wie es euch gefällt.
Did the child cry all by himself? His parents left him by the time he was 12. He feels all alone, he don't wanna live. He'll get along, I'm not often wrong.
We get along
through all of our lives.
We get along
through sorrows and strife.
We get along.
Is coming with all of his might. I know it'll be all right. Mm, yeah.
Through darkness and rain,
yeah.
Sorrow and pain,
we prove again and again and again.
We get along
through all of our lives.
We get along
through sorrows and strife.
We get along.
It's right or wrong, I just know we got to get along. We got to
get along
and come together,
yeah.
And come together,
yeah.
And come together. Don't you know we got to
get along
and come together,
yeah.
And come together,
yeah.
Just come together. Don't you know we got to
get along,
come together,
yeah.
Just come.
Sharon Jones and the Dap Kings. Musik war das von ihrem Album Give the People What They Want. Das war ja 2014 für einen Grammy nominiert in der Kategorie Bestes R&B-Album. R&B, wissen Sie, oder? Steht für Rhythm and Blues. Haben wir auch gehört. So, und wofür steht folgendes Geräusch? Die Würfel sind gefallen und sie stehen hoffentlich für Spiel und Spaß und ja, wahrscheinlich auch mal für Ärger beim, Sie wissen schon, da wo wir lernen sollen, uns nicht zu ärgern. Heute ist Weltspieltag und wir sollten doch bitte möglichst viel spielen. Das hat uns der Spielforscher Jens Junge von der Hochschule, nein, von der Berlin University of Applied Science heute Morgen erzählt, denn Spielen ist gesund.
Menschen sind eben soziale Wesen, wie wir das angesprochen haben. Und wir haben Widerstände, Konflikte. Und gerade in dieser Zeit ist es halt hier und da sehr kritisch, was wir uns ja gesellschaftlich angucken können. Und im Spiel Dinge neu auszuverhandeln und kann mit anderen bestimmte politische Themen durchspielen. Außerdem eben dieses Gemeinschaftsgefühl im Spiel zu erleben, doch gemeinsam auch in einem kooperativen Spiel, weil wir spielen ja nicht nur Spiele, wo man irgendwie halt gegeneinander antritt, sondern wo man gemeinsam gegen das Spiel antritt und damit halt gemeinschaftlich sich abstimmen und kommunizieren muss. Das tut uns einfach immer wieder gut, halt rauszunehmen aus den echten realen Konflikten, um sie auch im Brett abstrakt durchzuspielen.
Die kleine Vorabübung fürs Leben. Im Martin-Gropius-Bau, da gibt es seit kurzem einen kostenlosen Spielort, in dem können Kinder und Erwachsene ganz frei spielen, also ohne viele Regeln und vor allem auch ohne irgendwie einen vorgegebenen Workshop oder so, wo man wieder was lernen müsste. Nein, diesen freien Spielort soll es geben und den hat die neue Chefin Jenny Schlenska eingeführt. Denn für sie gibt es einen Zusammenhang zwischen Spiel und tatsächlich Kunst.
Kreativität ist ein wichtiger Punkt, aber wo ich die noch wichtigere Parallele sehe zwischen Kunst und Spiel, ist eigentlich die Zwecklosigkeit. Also wir reden ja immer über das freie Spiel, wir reden ja nicht über Spiel mit Regeln oder Gewinnern. Und eigentlich ist der Zweck des Spiels das Spiel selber und das gilt für Kunst natürlich auch.
Das freie Spiel im Gropiusbau ist also erstmal zweckfrei, aber das Spielen an sich ja ganz und gar nicht, meint Jenny Schlenzka.
Ein Kindergarten in einem Museum zu bauen, ist ein politischer Akt. Wenn man zum Beispiel Kinder und Familien ins Museum holt, die sich vorher nicht angesprochen gefühlt haben oder die das Gefühl haben, sie müssen wahnsinnig viel wissen über die Kunst oder etwas verstehen. Und in dem Sinne ist Spiel ja auch nicht immer nur Spaß, das denken die meisten Leute. Spiel kann auch todernst sein.
Das würde ich aber unterschreiben, auch wenn ich da an so manche Szenen am Familienspieltisch denke oder auf dem Fußballplatz, auf dem Tennisplatz. Das Spiel hat viele Facetten. Auch über Online-Games und virtuelle Welten haben wir natürlich gesprochen hier auf Radio 3 am Weltspieltag. Und sämtliche Interviews über die Faszination am Spiel, die können Sie in voller Länge nachhören auf unserer Website radio3.de.
Look on your pretty face as a strand of your hair falls out of place. The way your ear band sets you apart and sets a song smiling inside my heart. One of these things might be true. Doesn't matter if it's there.
Das Ensemble Jupiter mit Musik vom Album Eternal Heaven. Das ist Musik, die Sie nicht erwarten, wenn Sie vorher ins Booklet schauen. Denn dieses Stück eben, So You, das ist ein sogenannter Hidden Track, ein versteckter, eine Überraschung oder eine Zugabe, wenn Sie so wollen. Das passt vielleicht sogar am besten, denn wenn das Ensemble Jupiter auftritt, dann klingen die Zugaben immer genauso, eigentlich wie barock, aber eine Runde poppiger. 16.50 Uhr haben wir es gleich, 51. Haben Sie Freude am Lesen? Wir hoffen das. Oder wollen Sie sich noch ein bisschen mehr anstiften lassen? Mona Amisian möchte das versuchen. Sie ist Journalistin, Moderatorin und Podcasterin und zurzeit zieht sie mit ihrem Live-Podcast Buchlounge durch die verschiedenen Literaturhäuser. Immer zwei Schriftstellerinnen lädt sie sich ein und spricht mit beiden und über beide Bücher. Am Montag gibt es die Buchlounge im literarischen Kolloquium am Wannsee und zu Gast sind dann Annika Decker mit dem Roman Zwei vernünftige Erwachsene, die sich mal nackt gesehen haben und Jacqueline Schreiber mit ihrem Debütroman 3,30 Meter.
Es ist ein sehr spannendes Buch, weil es da um ein junges Paar geht, das ja erstmal glücklich scheint, in Wien lebt und stirbt einer der beiden und es geht um Trauer und Verlust, aber eben auch um so eine harte Zäsur im Leben und das ist natürlich für einen Debütroman, finde ich, ja, ein mutiges Buch, sehr lesenswert und da werden wir natürlich eintauchen so ein bisschen in diese Beziehung der beiden und dann auch irgendwie den Bogen schlagen zu Annika Decker, das versuchen wir auch immer in dem Format so ein bisschen die Gäste so zu kuratieren und zusammenzubringen, dass sie dann doch auch eine Brücke haben und die ist definitiv da, weil auch bei Annika Decker geht es um eine Liebesbeziehung, auch um ein ungleiches Paar, was zusammenkommt.
Und wenn Sie Mona Amisian live erleben wollen mit ihrer Buchlounge und den zwei Gästinnen und den zwei Büchern, dann seien Sie dabei, wenn die neue Podcast-Folge aufgenommen wird, am Montag im Literarischen Kolloquium Berlin. Das ist ganz in der Nähe vom S-Bahnhof Wannsee. Die Karten kosten 9, ermäßigt 5 Euro und 2x2 Karten verlosen wir jetzt. Seien Sie also schnell am Telefon. 030 3020 0040. Nächsten Montag Buchlounge, Live Podcast-Aufnahme. Karten haben wir, 2x2 Stück, 030 30 20 00 40. Und ansonsten den Podcast Buchlounge mit Mona Amisian, den gibt's in der ARD Audiothek.
Vergessen Herz, zerrissen Herz. Tanz, Tanz von Freude und nach es alles an ihm weib zu lachen. Sieht den Tanz im himmlischen Bulgar. Ah, genug getreu, tanzen wie und mir. Ei, kannst du schweigen, gibt sich schön an dir. Lass das Lächeln glaubt, die Tanzen reit ist drum süß und lassen im himmlischen Bulgar uns tanzen wir. Schön hunderter Mal dich gejagt ist rein. Geliebt uns an, das hast du schon dazu. Nur dann ist unser Streben, neu zu leben und Gott singen es hier. Du schreit sich heute mit Mutten, kreut, weil ewig leben wir. Jeden Tanz, den himmlischen Bulgar. Vergiss den Eiret, so als neuer Zar. Tanz, den Tanz von Fedo, nach ist alles an ihm, so lach es. Jeden Tanz, den himmlischen Bulgar.
jiddische Kapelle war das mit Frontfrau Luisa Lein, die Schwedin, die sich in die jiddische Musiktradition verliebt hat und wirklich durch Europa reist, um jiddische Lieder einzusammeln. Und bis zu den Nachrichten haben wir noch die Catching Flies. Der Titel heißt Komorebi. Das ist ein japanisches Wort und das steht für Licht, das durch Bäume fällt.
Alchimia, die Revolution des italienischen Designs. Das Brühan-Museum zeigt eine Ausstellung über die Moderne, die nach dem Bauhaus kam, unter dem Eindruck des 1968er Epochenumbruchs in Italien. Einer der wichtigsten Avantgarde-Akteure, die Designergruppe Alchimia. Sie führte verschiedenste Entwicklungen zusammen und zur Perfektion. Mit großem internationalem Erfolg wurde aus dem alten Form follows Function das neue Form follows Fun. Ob Sofa, Mokkakanne oder Bücherregal. Die Farben blühten auf, die Materialien wucherten. Die Welt wurde neu entworfen. Alchimia, die Revolution des italienischen Designs. Eine Retrospektive im Brühan-Museum. Radio 3, wie es euch gefällt.
17 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Polens Ministerpräsident Tusk hat eine Vertrauensabstimmung im Parlament überstanden. Er erhielt dabei eine Stimme mehr, als seine Koalition an Abgeordneten hat. Der proeuropäische Tusk hatte die Vertrauensabstimmung angesetzt, weil bei der Präsidentschaftswahl der rechtskonservative Kandidat Nawrocki gewonnen hat. Der könnte zentrale Vorhaben von Tusk Mitte-Links-Regierung per Veto blockieren. Tusk hat vor der Abstimmung angekündigt, das Kabinett umzubilden. Er sagte, dass es mehrere neue Gesichter geben werde. Die USA haben sich bei Gesprächen mit China auf eine Handelsvereinbarung geeinigt. Präsident Trump sagte, beide Seiten müssten aber noch formell zustimmen. Aus Washington, Wolfgang Landmesser.
Nach Trumps Angaben wird China wieder Magnete und seltene Erden in die USA liefern. Dafür bekomme China, was vereinbart wurde, wie Trump schreibt. So könnten chinesische Studenten wieder in die USA einreisen. Auch bei der Höhe der Zölle gäbe es eine Einigung. 55% für chinesische Produkte in die USA, 10% für amerikanische Ausfuhren nach China. Trotz der Handelsgespräche bleibt das Verhältnis angespannt. Von einem Ende des Streits kann bisher keine Rede sein.
In der SPD gibt es eine kontroverse Debatte um ein sogenanntes Manifest prominenter Parteimitglieder. Es handle sich lediglich um einen Debattenbeitrag kurz vor dem Parteitag, heißt es in einer ersten Reaktion gegenüber der ARD. Der außenpolitische Sprecher der SPD, Achmetowitsch, sprach von einem fragwürdigen Papier. Es sei weder Beschlusslage, noch werde es eine Mehrheit finden. In dem Manifest fordern unter anderem Ex-Fraktionschef Mützenich und Ex-Parteichef Walter Borjans eine Kursänderung in der Russlandpolitik. Sie empfehlen eine Entspannung der Beziehungen zu Moskau und kritisieren zudem das Hochrüsten des Militärs sowie die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen in Deutschland. Die Berliner Obdachlosenärztin Jenny De La Torre ist tot. Wie ihre Stiftung mitgeteilt hat, ist die Medizinerin gestern im Alter von 71 Jahren gestorben. Ingo Jansen, RBB 24.
Die Welt verliere eine Frau, deren Leben und Wirken untrennbar mit der Idee von gelebter Solidarität verbunden war, so die Stiftung. Mit ihrer unerschütterlichen Hingabe habe sie das Leben der Ärmsten verändert. De La Torre wurde 1954 in Peru geboren. Sie war Fachärztin für